SBS in deutscher Sprache.
Sie hören SBS Radio am Montagabend mit Christian Fröhlicher. Jetzt im Programm ein Studiogast, Kerstin Brinkmann. Sie macht ein Postdoc in Melbourne in der Krebsforschung am Walter and Eliza Institute of Medical Research. Ich sprach heute Nachmittag mit ihr und fragte sie als erstes, wie sie zu ihrem Traumjob am WIHI kam.
Ich kannte das WIHI sehr gut, weil in meiner Doktorarbeit habe ich mich auch mit Krebsforschung beschäftigt. Und das WIHI ist sehr, sehr gut anerkannt in dem Bereich. Das heißt, ich habe immer total viele Publikationen gelesen, die von Forschungsgruppen vom WIHI sind. Und habe dann Urlaub gemacht und während dieses Urlaubs habe ich dann ein paar von meinen Freunden kontaktiert, die am WIHI gearbeitet haben. Das hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich einen Vortrag gehalten habe und eine Stelle angeboten bekommen habe. Und das Angebot konnte ich einfach nicht ablehnen, obwohl es sehr weit weg ist von Deutschland.
Was war oder was ist das für eine Stelle?
Das ist eine Stelle als Postdoktor und zwar ist das eine Stelle für Leute, die ihre Doktorarbeit in Biologie oder in einem medizinischen Forschungsgebiet gemacht haben und aber noch in einem Labor von jemand anderem arbeiten.
Und woran forschst du?
Das ist im weitesten Sinne Krebsforschung und ich beschäftige mich vor allen Dingen damit, wie Chemotherapie auf das normale Blutsystem sich auswirkt, also inwieweit normale Nicht-Krebszellen betroffen sind, wenn man Patienten mit Chemotherapie behandelt.
Jetzt kennen ja die meisten von uns jemanden, der an Krebs leider erkrankt ist, Verwandte, Bekannte, Freunde. Wie sind denn die gegenwärtigen Chancen, diese furchtbare Krankheit oder diesen Zustand zu überwinden und gesund zu werden wieder?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich meine, Krebs ist eben nicht Krebs. Das heißt, es gibt viele verschiedene Arten von Krebs und einige Arten von Krebs, also vor allen Dingen auch einige Arten von Leukämie, sind im Moment sehr gut zu behandeln, wohingegen andere Arten wie einige Arten von Hirntumoren sehr, sehr schwierig zu behandeln ist. Und das liegt zum einen an der Art des Krebses oder auch daran, inwieweit die Therapie überhaupt an die malignen Gewebe kommt, zum Beispiel bei einem Hirntumor.
Aber sind wir weiter heute als noch vor 5 oder 10 Jahren?
Ja, wir sind sehr viel weiter als noch vor 5 oder 10 Jahren. Es gibt einige neue Moleküle, Small Molecules nennt man die, da war auch unser Institut beteiligt daran. Und zwar eins davon, das nennt sich Venetoclax. Das ist jetzt seit ein paar Jahren zugelassen für die Behandlung von verschiedenen Arten von Leukämie und hat die Überlebensrate wirklich signifikant verbessert. Und bisher ist es auch so, dass einige Patienten als geheilt gelten. Die sind natürlich aber erst seit ein paar Jahren behandelt, deswegen weiß man nicht genau, ob die später nochmal relapsen oder nicht.
Also deine Spezialität sozusagen ist Leukämie?
Ja, Blutkrebs an sich, Leukämie oder Lymphom.
Wie merkt jemand, dass er diese Krebsart hat?
Also ein häufiger Nebenfaktor von der Krankheit ist, dass die Leute eine Anämie entwickeln. Und zwar kommt das dadurch, dass das ja auch Blutzellen sind und man streitet quasi oder man kämpft um die Überlebensfaktoren oder auch die Wachstumsfaktoren im Blut. Und wenn natürlich viele Krebszellen da sind, dann entwickeln sich die normalen Blutzellen nicht mehr so sehr. Und Anämie merkt man daran, dass man sehr, sehr müde wird und schwach wird, weil die roten Blutzellen, die betroffen sind, die transportieren den Sauerstoff. Und wenn da natürlich weniger da sind, als normalerweise da sein sollten, dann ist der komplette Körper ein bisschen unterversorgt mit Sauerstoff. Und daran merkt man es wohl, ist wohl eins der Dinge, woran man merkt, dass man eine Krebsart im Blut hat.
Und Leukämie, das kann wirklich jeder bekommen, auch Kinder?
Ja, das sind dann verschiedene Arten von Leukämie. Also es gibt Leukämie, die spezifisch für erwachsene Leute oder für ältere Leute. Das ist dann zum Beispiel CLL. Und es gibt Leukämiearten, die halt vor allen Dingen bei Kindern entstehen.
Wie behandelt man dann Leukämie?
Man behandelt die halt mit verschiedenen Medikamenten. Vor allen Dingen sind das Medikamente, die DNA-Schäden induzieren und dadurch die Zellen sich quasi selbst eliminieren. Man macht auch oft Knochenmarkstransplantationen, sodass man vorher quasi den Patienten behandelt, um das gesamte Knochenmark von ihm zu entfernen, was eben die Blutzellen bildet. Und man gibt ihm dann gesundes Knochenmark in der Hoffnung, dass nichts von den Krebszellen mehr übrig ist und dann das gesamte Blutsystem in Zukunft von den gesunden Spenderknochenmark gemacht wird.
Ist es nicht furchtbar teuer?
Ja, das ist sicherlich furchtbar teuer und die meisten Krebsmedikamente sind furchtbar teuer, leider.
Zeit für ein bisschen Musik, bevor wir weitersprechen über deine Karriere hier in Australien und deine Herkunft in Deutschland. Ich glaube, du bist in der Nähe von Mainz aufgewachsen.
Ja, aber eine
zuerst
Pfälzerin.
Ein bisschen Musik, du hast die selber mitgebracht und zwar hast du dir gewünscht von Clouseau, Gewinner.
Man sagt, an allem, was man sagt, ist auch was dran. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei. Oh, ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei.
Clouseau mit Gewinner und das möchten natürlich alle, wenn es um Krebs geht. Vielleicht nochmals zurück da zur Leukämie. Was sind da die Erfolgschancen, dass man wieder gesund wird? Und gilt auch da diese 5-Jahres-Regel, dass man 5 Jahre krebsfrei sein muss, bevor man sagen kann, ja, der Patient ist geheilt?
Ja, ich denke, diese Regel gilt für alle. Über die wirklichen Überlebenschancen kann ich als Forscher nicht ganz so viel sagen. Ich bin natürlich kein Mediziner, ich sehe keine Patienten. Also ich bin wirklich eher an der Grundlagenforschung interessiert und inwieweit wir dort Fortschritte machen. Und die Sache ist, die als Forscher, sobald es in die Klinik geht und sobald es zu den klinischen Trials kommt, haben wir natürlich nicht mehr sehr viel damit zu tun. Das sind dann die Ärzte, die sich darum kümmern.
Jetzt bist du also wissenschaftliche Postdoktorandin oder Postdoc-Forscherin am WEHI, das Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research in Parkville bei Melbourne. Was machst du da genau? Also wie schaut dein Arbeitsalltag aus?
Ich teste verschiedene Chemotherapien und teste die in Kombination, um zu gucken, ob man bisherige Krebsarten in Tumormodellen, die wir am Institut haben, mit neuen Kombinationen besser behandeln kann als mit den Sachen, die mittlerweile in der Klinik sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel diese Venetoclax-Sachen oder andere Small Molecules. Und das sind Medikamente, die spezifisch Proteine angreifen, die dafür verantwortlich sind, dass Krebszellen überleben. Und das heißt, wenn wir diese Proteine angreifen können, dann können wir induzieren, dass die Zelle wieder in ihren normalen Zustand zurückkehrt und merkt, dass sie quasi nicht mehr normal ist und sich selbst eliminiert. Und das ist genau das, was wir möchten, dass die Zelle quasi Selbstmord begeht und somit vom Körper eliminiert wird, ohne dass man eine toxische Reaktion hat, dadurch, dass die Zelle einfach platzt oder was nennt man nekrotischen Zelltod. Und wir möchten eben, dass die Zelle diesen Selbstmord begeht, den man Apoptose nennt.
Was gefällt dir vor allem an deiner Arbeit?
Dass es immer wieder neue Fragen gibt und man immer wieder das Gefühl hat, man hat überhaupt keine Ahnung. Und aber dann doch immer wieder Fortschritte macht und Dinge beantworten kann und das Feld weiterbringen kann.
Und machst du das am Mikroskop oder am Computer oder wie geht das?
Ja, ich mache alles eigentlich. Also wir machen viel Mikroskopierarbeit. Da gucken wir uns dann tatsächlich die einzelnen Zellen an oder einzelne Organellen und färben bestimmte Proteine oder Organelle mit unterschiedlichen Farben. Das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Es ist ein bisschen künstlerisch auch. Dann machen wir sehr viel einfach Proteinexpressionsanalysen, eben um zu gucken, ob diese Überlebensfaktoren vermehrt in den Krebszellen exprimiert sind als andere und um diese dann eben auch spezifisch targeten zu können. Das heißt, wir nehmen bestimmte Medikamente, die eben dann diese Proteine, die in den Krebsarten hochexprimiert sind, zu eliminieren.
Und wenn du etwas entdeckst, wo du vielleicht meinst, das könnte interessant sein, teilst du das dann sofort oder bist du ganz egoistisch und versuchst das noch ein bisschen zu hüten für dich und hoffst auf den großen Durchbruch?
Ich bin immer ganz aufgeregt und muss sofort zu meinem Chef rennen und ihm das erzählen. aber ich würde es jetzt nicht außerhalb teilen. Das ist natürlich, kommt es dann auch zu Patentsachen. Also sobald wir halt Ergebnisse haben, die interessant wären, um dann später halt in die Klinik zu gehen, die wir patentieren wollen, dann dürfen wir natürlich außerhalb auch erstmal nicht darüber sprechen, aber innerhalb mit meinem Chef und mit meinen Arbeitskollegen.
Ja, ich möchte dich jetzt aber testen. Gab es vielleicht so ein Heureka-Moment im Labor, wo du gedacht hast, wow, das ist ja verrückt. Kannst du vielleicht das schildern?
Ja, es gibt schon ein paar Sachen, die wir entdeckt haben. Zum Beispiel beschäftige ich mich auch damit, wie man Stammzellen vermehren kann, bevor man eben Stammzell- oder Transplantation macht. Und das ist relativ wichtig auch, wenn man sich überlegt, es gibt nicht besonders viele Knochenmarksspender. Von diesen werden dann die Stammzellen isoliert. Und es gibt aber extrem viele Patienten, die eben eine Transplantation von den Stammzellen brauchen. Und dann eben die Zellen, sobald man die von dem Spender bekommt, wenn man die in der Kultur expandieren kann, das wäre natürlich super. Und da gibt es ein paar Sachen, die wir gefunden haben, die sehr, sehr aufregend sind. Und da arbeiten wir im Moment auch mit Vollgas dran, dass wir das irgendwie weiterbekommen.
Und der Zufall, spielt der eine Rolle?
Ja, ich denke, der Zufall spielt immer eine sehr große Rolle. Das kann aber auch nur passieren, wenn man seine Versuche vernünftig plant, mit allen Kontrollen dabei, dass man dann auch tatsächlich sagen kann, dieser Zufall ist auch ein Ergebnis und ist nicht einfach nur passiert, weil man das alles ein bisschen anders gemacht hat als vorher.
Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch da von Einstein, Insanity, nicht wahr? Wenn man immer dasselbe macht und meint, das Resultat wäre dann anders.
Ja.
Das, ihr haltet euch dran. Also wenn etwas nicht geklappt hat, dann lasst ihr es sein.
Na gut, wir sind keine Industrie. Ich denke, das ist genau das, was in der Industrie passiert, dass Versuche und Projekte nur so lange vorangetrieben werden, wie sie eben lukrativ sind. Das ist bei uns nicht der Fall. Wenn wir interessiert sind, dann ist das auch relativ egal, ob das jetzt lukrativ ist oder nicht. Dann gucken wir uns das trotzdem an und vor allen Dingen auch, wenn Versuche vorher nicht gepasst haben. Und da gibt es auch eigentlich keine Deadline. Also auch wenn das 5-mal oder 10-mal nicht funktioniert hat, wenn wir der Meinung sind, wir kriegen das irgendwie hin, dass wir dann ein Ergebnis bekommen und das einfach nur ein technisches Problem ist, dann versuchen wir das auch über 10 Jahre.
SBS.
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 SBS Radio.
Sie hören SBS Radio am Montagabend mit einem Studiogast, Kerstin Brinkmann, wissenschaftliche Postdoktorandin am VHI in Melbourne, das Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research. Da wird ja nicht nur Krebsforschung betrieben, sondern...
Also unser Institut ist aufgeteilt in 4 Themes, wie wir das nennen, also Themengebiete. Das eine ist Krebsforschung, das andere sind, ich sage das jetzt auf Englisch, das ist Infection, Inflammation and Immunity. Und dann haben wir noch Healthy Development and Aging. Und wir haben noch ein Theme, das ist New Medicine and Advanced Technologies.
Und ich nehme an, das sind hunderte von Forschern und da gibt es bestimmt auch noch ein paar andere Deutsche.
Ja, wir haben ungefähr 1100 Staff and Students, wie man sagt. Davon sind 85 Labheads und 200 Students. Und es gibt relativ viele Studenten und auch Postdocs aus Deutschland. Aber das ist nicht nur am WIHA, ich denke, das ist an jedem Forschungsgebiet. Und der Grund dafür ist, denke ich, dass es in Deutschland sehr, sehr gute Förderungsmöglichkeiten gibt, um gute, qualifizierte Wissenschaftler ins Ausland zu schicken. Und das bestimmt in Deutschland um einiges besser als in den meisten anderen europäischen Ländern oder auch USA.
Und diese Deutschen oder Deutschsprachigen, es gibt bestimmt auch ein paar Österreicher und Schweizer, haltet ihr zusammen oder gehst du denen bewusst aus dem Weg?
Aber ich gehe denen nicht bewusst aus dem Weg. Also mein Chef ist Marco Herold, ist Deutscher und mein anderer Chef ist Andreas Strasser, der ist Schweizer. Also von daher kann ich den beiden schon mal nicht aus dem Weg gehen. Und ich habe auch sehr viel Kontakt zu anderen deutschen Arbeitskollegen, aber es ist sehr gemixt. Also am Anfang war es oft so, dass wir sehr viel Deutsch gesprochen haben, aber mittlerweile ist es total gemixt und dann sind immer Australier dabei oder auch Engländer oder Franzosen. Das heißt, wir sind eine ziemlich internationale Freundschaftsgruppe auch.
Stichwort international, du bist eine in Köln ausgebildete Biologin. Ich denke, du könntest überall auf der Welt arbeiten. Warum Melbourne?
Ich glaube, das passt ganz gut zu meinem Lebensstil auch. Also einfach die australische Kultur gefällt mir sehr gut. Natürlich auch das Institut ist sehr, sehr gut angesehen, ein sehr gutes Institut. Aber mir gefällt der Strand, mir gefällt surfen zu gehen. Ja, das passt einfach sehr gut zu meinem gesamten Lebensstil.
Also du surfst?
Ja.
Wie gut?
Naja, ich würde mal sagen, ich bin noch Beginner, aber ich kriege schon ein bisschen was hin. Also ich kann schon mit meinem Board rausgehen und es ist auch nicht mehr so eine große Badewanne, sondern ein normales Board und kann aufstehen und habe da viel Spaß dran.
Ja, hast du da in Deutschland schon üben können oder bist du Rollbrett gefahren, Skateboard früher?
Nein, in Deutschland nicht wirklich, aber wir sind früher öfter nach Frankreich gefahren zum Campen oder nach Portugal und das waren dann auch Surfcamps, ja.
Ja. Wie prominent ist die Sportart in Europa? Hier ist es ja überall. Also.
Ach, ich denke schon sehr prominent auch in Europa, vor allen Dingen in Südfrankreich, Portugal, Spanien.
Also ohne Segel, nicht Windsurfen, sondern wirklich Surfen?
Ja, wirklich Surfen. Ich meine, in Köln gibt es ja auch die Deutsche Sporthochschule. Das heißt, viele meiner Freunde in Köln waren eben von der Deutschen Sporthochschule. Und dann sind natürlich dann auch sportliche Leute, aber die waren so, die meisten sind im Sommer Surfen gefahren. Das waren auch so die Leute, die mir das beigebracht haben.
Du bist, wie gesagt, in der Nähe von Mainz groß geworden, Kirchheim-Bohlanden, hast in Köln studiert. Erzähl uns doch ein bisschen von deiner Familie und deiner Zeit als Jugendliche vielleicht.
Als Jugendliche, also ich bin groß geworden in einem Haushalt von Wissenschaftlern oder Medizinern. Das heißt, mein Opa war Arzt, meine Mutter ist Krankenschwester und mein Vater war Chemiker. Das heißt, da war immer so ein bisschen Unterstützung auch da, wenn es in Richtung Experimente geht. Also mit meinem Vater habe ich oft kleine Experimente zu Hause gemacht dann auch und Sachen zusammengemischt. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Deswegen war es für mich eigentlich mehr oder weniger relativ schnell klar, dass ich in die Richtung gehen möchte. Ich wusste, dass Medizin jetzt nicht so mein Ding ist, weil ich gerne auch mal so ein bisschen vor mich selbst hinarbeite und nicht unbedingt mit Patienten umgehen möchte und auch nicht besonders gut darin bin, jeden Tag schlechte Nachrichten zu überbringen. Das war dann für mich der Grund, warum ich gesagt habe, Medizin wohl eher nicht, weil ich auch da schon wusste, okay, es sollte sowas sein wie Krebs und das ist natürlich, hängt sehr damit zusammen, dass man schlechte Nachrichten überbringt. Ja, und dann bin ich eben mit 19 nach Köln gezogen. Hat mir super gefallen. Köln ist echt eine schöne Stadt zum Studieren und bin da auch geblieben, bis ich dann 12 Jahre später nach Melbourne gezogen bin.
Hast du 12 Jahre studiert?
Ich habe 2 Jahre dort schon gearbeitet, auch als Postdoktorand.
Ja. Und außer
ich habe halt auch 4 Jahre Doktorarbeit gemacht, also das kommt alles da drauf.
Was war dein Thema?
Mein Thema war Hodgkin-Lymphom und inwieweit man das behandeln kann mit neuen DNA-schädigenden Chemotherapien oder eben auch diese neuen Small Molecules, mit denen ich jetzt auch arbeite. Also sehr, sehr verwandt. Meine Arbeitsgruppe in Köln hat auch kollaboriert mit der Arbeitsgruppe, in der ich jetzt bin. Das heißt, alle kannten sich schon ein bisschen.
Hast du Geschwister?
Ich habe einen Bruder. Der macht was ganz anderes. Der arbeitet in der Autoindustrie und hat jetzt zum Glück von Benzin- und Dieselmotoren zu Elektromotoren gewechselt und ist dort Projektleiter bei Bosch.
Ja, und arbeitet auch in der Zukunftsindustrie dann, ja, wie du auch. Du sagtest vorhin, dass du nicht besonders gern mit Patienten zusammen bist, weil du nicht schlechte Nachrichten überbringen willst. Was ist das oberste Ziel, das du hast als Forscherin? Möchtest du diesen Durchbruch schaffen, den Nobelpreis gewinnen, Leute von Krebs heilen für immer und ewig?
Ja, natürlich möchte ich den Durchbruch schaffen. Ich glaube aber, dass es besonders schwierig ist, das überhaupt zu tun. Und je länger man eben in dem Feld arbeitet, desto mehr merkt man auch, wie unterschiedlich verschiedene Krebsarten sind. Und dementsprechend ist auch die Behandlung der verschiedenen Krebsarten sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist recht unwahrscheinlich, dass man jetzt das eine Mittel findet, das alle Krebsarten heilt. Aber ich hoffe doch sehr, dass ich irgendwas finden werde und mitentwickeln kann, dass zumindest mal die Krebsarten, an denen ich arbeite, das sind dann Blutkrebsarten, gut behandeln kann.
Liegt es am Geld? Also könnte man noch mehr Geld in die Forschung stecken und dann würde man schneller was finden?
Geld ist mit Sicherheit ein Faktor, der entscheidend ist. Es gibt nicht besonders viel Geld in Australien für medizinische Forschung. Aber es liegt auch an der Komplexität, weil Tumore, ist, man spricht immer von Relapse, das sind dann die Patienten, die eigentlich als fast geheilt gegelten sind und die dann aber wieder nach ein paar Jahren die gleiche Krankheit entwickeln. Und das ist dann ein Krebs, der ist ein bisschen anders von dem, den sie vorher hatten. Das heißt, der wird auch nicht auf die gleiche Medikamente ansprechen. Und dadurch, dass sich der Krebs selbst immer weiterentwickelt, ist es eben auch super schwierig, irgendwas zu finden, was halt alles behandeln kann. Also ich denke, worauf es hinlaufen sollte, ist wirklich eine personalisierte Therapie, dass man wirklich weiß, wie sieht dieser bestimmte Tumor aus, den dieser Patient hat, und dementsprechend, dass man dann auch die Medikamentierung anpasst.
Siehst du da drüben, gleich da hinterm Wellblechzaun, da drüben auf dem Platz vor Aldi haben sie unser Abbild in Stein gehauen. Komm auf die Straße, komm her zu mir überall. Jeder Vollidiot weiß, dass sie die Gefahr sah. Und ich werd die schlechtesten Spray dieser Stadt. Engagieren soll nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut. Ich werd die schlechtesten Sprayer dieser Stadt. Engagieren soll nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren.
Wir sind Helden mit Denkmal, gewünscht von unserem Profilgast heute Abend. Das ist Kerstin Brinkmann, wissenschaftliche Postdoktorandin am Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research. Und sie ist eine ausgebildete Biologin, hat sich auf Krebsforschung spezialisiert. Wie frustrierend ist das für dich als Forscherin, wenn eben jemand, du hast es erwähnt vorhin, als geheilt gilt und dann Jahre später wieder an Krebs erkrankt, vielleicht an einer anderen Krebsart?
Also ich muss sagen, für mich ist es eher nicht frustrierend, weil es schon mal sehr, sehr gut ist, dass die Patienten in erster Linie überhaupt geheilt werden können. Und gerade an einige Arten, an Krebsarten, an denen ich arbeite, waren die Heilungschancen, als ich angefangen habe, vor 10 Jahren, einfach quasi null. Und die Patienten hatten vielleicht 3 Monate zu leben. Und jetzt dieser Relapse, der passiert ja meistens nach 5 Jahren oder länger. Das ist ja schon ein sehr, sehr guter Zeitraum, den die Leute länger zu leben haben. Und das finde ich eigentlich, natürlich ist es frustrierend, wenn die Leute wieder zurückkommen mit einem Krebs. Aber diese Zeit, die sie vorher geschenkt bekommen haben, die kann man ihnen ja nicht mehr nehmen.
Ist es aber qualitativ gute Zeit?
Ja. Also die Menschen sind meistens ohne eine dauerhafte Therapie.
Ja, aber was ich meine ist, es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn sie eine Krebsdiagnose bekommen, ich mache nichts. Mhm.
Ja, das ist, weil die Leute Angst haben vor den Nebenwirkungen. Und zum Beispiel Chemotherapie, wie sie oft angewendet wird, die halt nicht targetspezifisch ist, wie jetzt diese Small Molecules, von denen ich geredet habe, die greift halt tatsächlich alle Zellen an, die hochproliferierend sind, also die sich sehr oft teilen. Und das sind vor allen Dingen auch Immunzellen. Das heißt, die Leute werden total schwach. Das heißt, die sind dauerhaft irgendwie krank oder haben eine Erkältung oder Lungenentzündungen sind eine häufige schlechte Nebenwirkung. Das heißt, die können ihr Leben auch dann gar nicht mehr wirklich leben in dem Sinne, weil sie halt sich wirklich einschränken müssen, ob sie jetzt rausgehen können oder nicht und aufpassen müssen. Aber ich denke, trotzdem würde ich mich immer dafür entscheiden, dass ich Ja zur Therapie sage und vor allen Dingen auch Ja zu neuen Therapien, weil wirklich sehr viel Fortschritte gemacht werden und das Leben und auch die Art und Weise, die Nebenwirkungen zu senken, im Moment sehr fortschrittlich ist.
Und also es geht weiter mit demselben Tempo voran, oder haben wir so ein bisschen wird die Kurve ein bisschen flacher? Die großen Fortschritte, die sind hinter uns.
Nee, das würde ich nicht sagen, weil die biologische Forschung an sich macht sehr große Fortschritte. Und ich denke, die meisten Leute haben schon mal von CRISPR-Cas9 gehört. Das ist diese sogenannte Genschere, womit man dann quasi das Genom von Krebszellen oder auch von anderen Zellen verändern kann, sodass sie bestimmte Proteine nicht mehr exprimieren. Und das ist ein super Fortschritt, weil man dadurch wirklich spezifisch sagen kann, was ist der Unterschied, wenn man dieses Protein hat oder nicht hat, inwieweit entwickelt sich der Krebs. Und ja, diese Methodik, die gibt es erst seit ein paar Jahren und die wird jetzt sehr weit angewandt. Und ich denke, wenn dann diese Ergebnisse dann weiter in die Klinik translatiert werden können, da kommt der nächste Fortsprung. Und das nicht nur in Krebsforschung, sondern auch für andere Krankheiten.
Ja, du bist seit 2015 in Australien. Dein Vertrag läuft 2020 im Dezember aus, also in gut einem Jahr. Was passiert danach?
Ja, dann werde ich gucken, ob ich zurück nach Europa gehe oder in Australien bleibe und natürlich am liebsten irgendwo eine eigene Arbeitsgruppe leiten und ein paar Leute unter mir haben, mit denen ich dann weiterhin an Krebsforschung arbeiten kann oder eben auch an hämatopoetischen Stammzellen und wie man die expandieren kann.
Wunderbar. Und nochmals, du leistest also wirklich ganz tolle Arbeit und ich glaube, die Menschen, die zugehört haben, die sind dir bestimmt dankbar und hoffen natürlich auf den ganz großen Durchbruch.
Ja, auf den hoffen wir alle.
Kerstin Brinkmann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke, Christian.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.